Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neu Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ich bin sehr glücklich darüber, dass mein Podcast heute am 10. April 2019 ein Jahr alt wird. Und ich sage an dieser Stelle Danke an alle meine Zuhörer und alle, die meinen Podcast weiterempfehlen. Ich habe auch noch eine kleine Geburtstagsüberraschung für euch, die ich euch dann am Ende der Folge mitteile. Für diese Jubiläumsfolge habe ich mir den Freund, Kollegen, Komponisten, Pianisten und Blogger Moritz Eggert dazu geholt, der sich bereit erklärt hat, heute mich für dich zu interviewen. Viel Freude!
Hallo lieber Moritz, wir sitzen hier in München und obwohl ich dich jetzt gerade begrüße, werde ich gleich das Kommando an dich übergeben, denn ich habe heute die Ehre, von dir interviewt zu werden.
Und das wurde auch schon lange Zeit, nachdem du ja wirklich so viele spannende und tolle Gespräche geführt hast mit vielen, vielen Personen, ist es jetzt zu deinem Jubiläum soweit, dass auch mal du interviewt werden solltest, was ja schon längst hätte passieren sollen. Und diese Aufgabe übernehme ich jetzt, worüber ich mich sehr freue.
Ich danke dir, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Naja, muss ja nicht sein. Also wir feiern jetzt quasi dein einjähriges Podcast-Jubiläum. Und was ja daran toll ist, ist, dass du eigentlich, sagen wir, ähnlich wie wir es irgendwie geschafft haben mit dem Blog, bist du ja auch Pionierin. Weil ich hatte nämlich im Blog auch ganz oft immer gesagt, es fehlt ja eigentlich echt ein Podcast für neue Musik. Habe mich aber nie getraut, das auch noch zusätzlich zu wuppen. Und dann kamst Gott sei Dank du daher und hast das einfach mal gemacht. Und das finde ich ganz toll. Aber jetzt zu dir. Ich werde jetzt mal so ein bisschen Fragen variieren, die du selber auch anderen stellst. Und die erste, die ich hier habe, ist, wie bist du eigentlich zu dieser bescheuerten neuen Musik gekommen?
Das war dein Weg.
Als Sängerin.
Also, genau.
Wie geschah das?
Also ich habe schon immer gern gesungen. Ich habe wohl auch ganz, ganz hübsch gesungen und bin dann auf ein musisches Gymnasium gegangen. Habe dann dort auch Klavier gespielt und würde mal behaupten, für eine Sängerin spiele ich sogar ganz, ganz brauchbar. Ich durfte ja auch schon mal Toy-Piano in einem deiner Stücke spielen. Und hatte dann auch das Glück, dass an diesem Gymnasium ein ja etwas durchgeknallter Lehrer war, der aber auch komponiert hat. Und bei uns war das total normal, dass wir Stockhausen gehört haben und John Cage und auch hier Berlioz-Sequenzer. Und also da war ich vielleicht 14. Und das Interessante war für mich, als ich diese Stücke zum ersten Mal hörte, also ich war irgendwie fasziniert und gleichzeitig auch irgendwie wie abgestoßen. Also es war so beides da. Hm. Aber es hat mich da immer wieder hingezogen. Und bei der Sequenzia von Kathy Barbarian war es auch so, dass ich natürlich damals, ich meine, ich kannte ja nur sozusagen das schöne Singen, war ich total geschockt, weil ich wirklich dachte, oh Gott, die Frau macht sich die Stimme kaputt. Hm. Aber gleichzeitig war ich auch mega, mega fasziniert. Und es gab damals schon so eine kleine Stimme in meinem Hirn, die gesagt hat, Irene, eines Tages wirst du die Berlioz-Sequenzer singen. Mhm. Was dann auch Jahre später irgendwann passiert ist. Ich habe sie lange Zeit nicht einstudiert, weil ich hatte irgendwie immer das Glück, sowohl im Studium als auch direkt danach, dass ich eigentlich immer schon, professionelle Aufträge hatte. Das heißt, ich hatte eigentlich nie so richtig Zeit, was zum Spaß einzustudieren. Und ich glaube, sie kam dann tatsächlich erst 2011. Da wurde sie programmiert, ich wurde angefragt und die Herausforderung war dann auch, dass diese Berlioz-Sequenzer tatsächlich ja sogar dann schon aufgenommen wurde, irgendwie im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde. Und ich war ja dann auch ein Jahr hier in München an der Musikhochschule, habe da irgendwie auch gleich mit so ein paar Leuten aus der neuen Musik zu tun gehabt. Dann war ich in den USA und ich war ja in Dallas, Texas und da sage ich natürlich jetzt im Nachhinein das, was ich damals an neuer Musik kennengelernt habe. Das würde ich heutzutage vielleicht gar nicht als neue Musik bezeichnen, aber das wusste ich ja damals noch nicht so richtig. Und es gab auch Masterstudenten von Neue Musik, also Komponisten. Und die hatten ihre Recitals, aber es gab niemanden, der das singen wollte. Es gab auch ein Neue Musik-Ensemble. Und da bin ich hingegangen und ich war aber die einzigste Sängerin, die hingegangen ist. Die anderen, die haben irgendwie sich die Credit Points geholt, sind nie aufgetaucht. Und ich war die Einzige, die dann immer hin ist. Und am Anfang war ich, glaube ich, auch maßlos überfordert, aber dann bin ich immer mehr reingekommen und dann habe ich irgendwie irgendwann alles gesungen, was Neue Musik war. Und dann hieß es immer, oh, there is this crazy German girl, die singt das. Und irgendwann haben sogar dann auch Hochschulen, ich meine, das sind ja große Dimensionen in Texas, weites Land. Dann gibt es da Waco und Denton und Austin und die haben sich irgendwann auch alle bei mir gemeldet, weil die hatten alle das gleiche Problem. Keine Sängerin wollte das singen. Obwohl ich jetzt im Nachhinein sage, das war jetzt stimmlich oder so nicht wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und das hat mich immer irgendwie begeistert. Ich bin halt ein super neugieriger Mensch und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ja in der neuen Musik meine Neugierde neu und neu am meisten befriedigt wird. Und deswegen bin ich da geblieben und auch, weil ja, sich auch die neue Musik so entwickelt hat, dass es ja unglaublich verschiedene Facetten und Stile gibt. Und ich glaube, ich habe schon auch ein bisschen so den Zug eines Chamäleons und ich schlüpfe auch gern in verschiedene Sachen rein. Und insofern bin ich total happy, dass ich neue Musik singe.
Also es ist lustig, dass du Chamäleon sagst, weil als du das jetzt so beschrieben hast, klang das für mich auch so ein bisschen wie bei einem wie im Biounterricht, weißt du, so diese Biotope, ja, und wie so Evolution funktioniert, dass quasi dann auch so bestimmte Spezies sich einfach dann sowas suchen, wo noch Platz ist, wo sie so noch existieren können und dann finden sie dann, werden sie dann Amphibien oder sonst irgendwas. Also durch Vielseitigkeit und durch die Chance nutzen, etwas zu machen, was sonst keiner macht, kommt man irgendwie voran und das ist ja nun wirklich hervorragend.
Ich habe das aber damals, glaube ich, gar nicht so gesehen. Also ich war immer,
was halt neugierig,
immer
ne?
Aber noch, ich finde die Musik einfach immer noch gut und deswegen habe ich ja auch diesen Podcast gestartet, weil mir ist das wirklich ein Herzensanliegen, ja, dass auch vielleicht noch mehr Leute davon Bescheid wissen und ich bin auch gar kein Fan von dieser, wie heißt das immer, Elfenbeingeschichte oder so. Ich so, hey, raus zu den Leuten, wir machen coole Sachen.
Ich meine, du bist ja immer noch sehr jung und hast trotzdem schon eigentlich so mit quasi so allen Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, zusammengearbeitet. Und das ist ja schon mal eine Riesenleistung. Also das allein das Repertoire, was du dir so drauf geschafft hast, ist immens. Hast du das Gefühl, dass heutige Komponisten sich leichter tun, für Stimme zu schreiben oder schwerer? Gibt's das irgendwie, gibt's da für dich Unterschiede zu den klassischen Komponisten, die ja auch sehr unterschiedlich für Stimme geschrieben haben? Also Schumann und Schubert sind zum Beispiel auch schon total unterschiedlich, wie sie Stimme behandeln. Was sind da so deine Erfahrungen heute?
Eine sehr gute Frage. Also ich glaube, bei Stimme, das ist schon was sehr Individuelles, also auch für den Komponisten. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, dass es halt leider auch Komponisten gibt, da bin ich immer ganz traurig, wenn ich deren Musik mache und sie irgendwie sagen, ja, ich fällt mir aber total schwer, für Stimme zu schreiben oder habe ich bisher nie gemacht oder traue ich mich nicht, weil ich natürlich total gern alles singen möchte. Also von daher glaube ich, ist es so eine Typsache. Bei anderen fällt es sehr leicht oder die finden leichten Zugang dazu. So auch jemand wie du. Also ich habe das Gefühl, du singst ja auch selber gern. Das kommt dir recht leicht.
Ja, ich glaube, es liegt daran. Also die Komponisten, die ich kenne, die sich da schwer tun, die singen halt auch überhaupt nicht. Also für die ist alles eine abstrakte Konstruktion am Schreibtisch. Also fällt es auch schwerer, sich mit dem, was Stimme eigentlich spannend macht, auseinanderzusetzen vielleicht.
Das ist natürlich auch so ein interessanter Punkt. Also es gibt halt Leute, die wirklich irgendwie richtig mitfühlen können, was ist Stimme und auch auf eine gewisse Art, ja, ich sag jetzt mal gesanglich, aber das muss jetzt nicht irgendwie Schöngesang sein, also irgendwas, was der Stimme entgegenkommt, schreibt. Und dann gibt es natürlich schon auch die Komponisten, die versuchen, ja, wirklich mehr ein Instrument aus mir zu machen. Das kann funktionieren, manchmal auch nicht oder so, weil ich dann auch denke, okay, wenn das instrumental klingen soll, dann schreib halt für ein Instrument. Also ich finde das, also ich weiß es schon sehr zu schätzen, wenn ein Komponist auch ein Gefühl hat für Stimme und sagt, okay, die Stimme macht das und das aus und das darf dann auch sein und das muss ich dann nicht irgendwie alles immer irgendwie wegdrücken oder so.
Ja, wobei sich lustigerweise auch schon zu Schuberts Zeiten die Sänger beschwert haben, dass er so instrumental gedacht hat zum Beispiel. Ne? Und jetzt würde man heute ja sagen, Schubert ist ein ganz toller Vokalkomponist. Ja,
ja, Schubert finde ich super.
Aber es gibt Passagen in seinen Liedern, die eigentlich für Geige geschrieben sind oder so. Ne? Also hat er irgendwie so, aber trotzdem ist das eine spannende Mischung. Und ich glaube, dass das vielleicht bei den Komponisten auch so ist, dass auch das instrumentale Denken kann auch manchmal in was Interessantem resultieren.
Natürlich,
auch das Abstrakte natürlich. Und so, ne? Und bist du dabei lieber Solistin oder siehst du dich so als Kammermusikpartnerin auch oder im Ensemble? Oder was macht dir da am meisten Spaß oder möchtest du da deine Flexibilität bewahren?
Also ich mache ja zum einen das eine Extrem, dass ich ja auch ganz alleine singe. Ich habe ja ein ganz großes Repertoire mittlerweile für Stimme Solo. Mhm. Das habe ich 2008 oder 2009 begonnen. Und das kommt auch sehr gut an, einfach so eine Sängerin, die da alleine steht und singt oder was macht. Manchmal sind ja auch noch Zusatzinstrumente oder so dabei. Und da ist auch nochmal eine Riesenentwicklung passiert, weil natürlich, wenn du ein Stück so alleine singen musst, wo dir kein Instrument mehr hilft, du musst es ja innerlich noch besser hören, also auch was die Intonation betrifft. Und gleichzeitig fand ich das so wie so fliegen. Also es ist für mich eine unglaubliche Freiheit. Ich liebe es aber auch total, mit Menschen Musik zu machen oder auch in Ensembles. Oder ich finde auch Stellen schön, weil du das vorhin mit dem Instrumentalen gefragt hast, wenn sich irgendwelche Kombinationen von Instrumenten oder mit Stimme ergeben, wo man vielleicht dann manchmal gar nicht weiß, ist das jetzt die Geige, die Sängerin, die Flöte. Sowas finde ich auch total spannend, wo ich merke, ich kann meine Stimme sehr vielseitig einsetzen, dass sie sich da auch irgendwie anpasst, wirklich Teil dann von dem Ensemble ist. Natürlich gibt es auch Stücke, da sind die Rollen anders, da ist klar, ich bin irgendwie Solistin und sollte vielleicht auch mehr gehört werden als die anderen, also je nachdem, wie das Setting ist. Aber ich glaube, da kommt dann auch wieder das wie mit den verschiedenen, sage ich jetzt, neuen Musikstilen oder Ästhetiken, meine unglaubliche Neugierde und dass ich mich gern auch in verschiedene Settings einfinde und mir das Freude macht. Und klar gibt es manchmal Settings auch, da wird irgendwie erwartet, dass ich irgendwie mehr führe. Es gibt aber auch Settings, meinetwegen, wenn es einen Dirigenten gibt oder so, wo klar ist, der führt jetzt mehr. Und das macht mir aber auch Spaß, so da hin und her zu wechseln. Also ich sage jetzt nicht, ich muss jetzt immer nur das eine machen. Und ich finde auch natürlich in jeder musikalischen Begegnung mit den Kollegen lerne ich ja immer wieder was, weil jeder kann irgendwas vielleicht noch besonders gut oder auch besser als ich. Und dann denke ich, wow.
Ja, du hast ja schon erzählt, dass du dich da wirklich auch für alle Arten von neuer Musik interessierst, auch alle Stile irgendwie auch beherrschst. Gibt es da zum Beispiel jetzt irgendwie so eine Art von Gesangskomposition, wo du das Gefühl hast, das ist besonders schwierig rüberzubringen, was jetzt überhaupt keine Aussage über die Qualität dieser Musik ist, aber gibt es vielleicht Sachen, wo du sagst, es ist ganz schwierig, das einem Publikum zu vermitteln? Oder gibt es Sachen, die leichter sind zu vermitteln? Also ich denke mal, so ein Stück wie Stripsody oder sowas, ja, das lässt sich sehr leicht vermitteln, weil es halt eben auch sehr, sehr unterhaltsam ist, sehr theatralisch ist und sowas. Sind das in deiner Erfahrung?
Also ich glaube, was jetzt das Publikum betrifft, hängt es natürlich dann auch wieder vom Publikum oder von dem Hörerfahren ab oder was die halt anmacht oder auch nicht anmacht. Ich glaube, da gibt es auch ein super breites Spektrum. Für mich als Interpretin, ich schätze Stücke, die es mir auch ermöglichen, also auch wenn ich dann gut geübt habe, also wenn es auch meinetwegen ein schweres Stück ist, aber wo ich auch an einem Punkt kommen kann, dass ich da so drüber stehe und auch wirklich Musik machen kann. Also es gibt halt leider auch manchmal Stücke, die irgendwie so, ich weiß nicht, wie in der Organisation, sage ich mal, hängen bleiben. Und selbst wenn man da, ich weiß nicht, 10.000 von Stunden übt, kommt man fast, also man ist dann eher froh, wenn man es, ich sage jetzt, gut organisiert abgeliefert hat, aber du kommst nicht wirklich in diese Freiheit des Musikmachens. Und ich finde, irgendwann, egal was für eine Musik oder Stil das ist, also wünsche ich mir, dass es dann wirklich auch Musik ist und ich Musik machen kann.
Ja, du hast ja das ganz schöne Wort Fliegen benutzt für deine Solo-Repertoire-Auftritte, ne? Also da, dass man sich eben auch so, sagen wir mal, frei fühlt dann in dem Moment. Das ist ja auch eine Form von Freiheit, die du da findest.
Das ist eine Form von Freiheit und bei dem Solo-Repertoire fühlt sich das halt für mich auch so an, dass ich da halt gar keinen doppelten Boden habe, so nenne ich das immer. Und deswegen ist das wirklich wie so ein freier Fall. Und am Anfang wusste ich auch nicht, ob das meins ist, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich das total zu schätzen weiß. Und das ist immer spannend. Das ist auf eine gewisse Art sehr fragil, aber ich möchte es überhaupt nicht missen.
Was spielt so das Publikum oder die Leute, die das beurteilen, da für dich für eine Rolle? Also machst du dich da frei von oder ist es zum Beispiel wichtig, was Familie, Freunde, Fachpublikum oder so, spielt das eine große Rolle oder spielt das eine mittelgroße Rolle oder gar keine Rolle?
Also ich denke schon, dass ich mich da frei gemacht habe oder auch frei machen musste, sonst glaube ich, wird man in unserer Branche ein bisschen wahnsinnig, weil, wie wir ja sagten, ne, es gibt so viele verschiedene Stile und natürlich, wenn ich dann keine Ahnung, Stil A singe, dann sagen vielleicht die Komponisten, die ich kenne, die eher B oder C machen, was macht sie denn da jetzt wieder? Also ich glaube, da muss ich mich schon frei machen. Natürlich, ich bin auch ein Mensch, freue ich mich, wenn es den Menschen gefällt, also sowohl natürlich die Art, wie ich das umsetze, als auch das Stück. Meinen Eltern ist es eher lange Zeit schwer gefallen, aber die haben auch ganz gut dazugelernt und gehen auch viel, viel in Konzerte. Und bei meinen Freunden, das ist auch unterschiedlich. Also ich habe Freunde, die super gut reingekommen sind und früher dachte ich auch, ich muss manche Leute so ja, irgendwie vorbereiten oder schützen. Also es gab dann, aber das mache ich nicht mehr. Also ich hatte eine Freundin, da dachte ich immer, nee, die ist eher so die wahrscheinlich die Klassikhörerin. Und dann habe ich immer, wenn ich irgendwo auch eher etwas krassere neue Musikkonzerte gegeben habe, gesagt, nee, komm da mal auf keinen Fall hin. Und dann ist die aber irgendwann trotzdem gekommen. Und wie gesagt, ich habe die, glaube ich, jahrelang ferngehalten. Und sie war total begeistert und hat gesagt, Irene, warum hast du mich die ganze Zeit da nicht kommen lassen? Ich finde es super. Und die ist ab dem Zeitpunkt immer, wenn sie irgendwie in der Nähe war, gekommen. Und dann habe ich auch aufgehört, dass ich mir jetzt die Mühe mache, darüber nachzugrübeln oder zu denken, könnte es dem gefallen oder nicht. Ich sage halt immer, kommt und bildet euch eine Meinung. Lasst euch im besten Fall drauf ein. Ich gebe auch immer gerne den Tipp, setzt euch weit nach vorne, weil häufig gibt es in der neuen Musik ja auch was zu sehen. Das hilft ja auch. Klar, wenn es irgendwie einen Einführungsvortrag gibt, schicke ich die dann manchmal auch hin. Aber ich mache mir da tatsächlich nicht mehr so einen Kopf, weil ich glaube, man wird wahnsinnig. Und mit dem Beispiel zeige ich ja auch, dass ich auch manchmal total falsch liegen kann. Und dann denke ich,
findest du, dass sich so in der sowohl in der Rezeption als auch in der Präsentation von neuer Musik, seit du das machst, hat sich da irgendwie was verändert oder ist es mehr oder weniger gleich geblieben?
Ich denke, da hat sich viel verändert. Also erstens sind natürlich viel mehr spezialisierte Ensembles, Musiker, Sänger auf dem Markt. Also das war früher, waren das einfach weniger. Ne? Gab es natürlich auch schon gute Leute. Das hat natürlich ungemein zugenommen. Und ich glaube auch dadurch, dass das mehr geworden sind oder es mehr sehr, sehr gute Ensembles gibt, versuchen die sich auch voneinander abzuheben. Das heißt, die haben zum Teil auch klarere Handschriften oder wie sie sich präsentieren oder meinetwegen auch kleidungsmäßig, ob sie dann eher, ich sag mal, festlich, konzertant oder eher ein bisschen sportlich, leger daherkommen.
Also früher war ja quasi nur schwarzes Hemd.
Genau, Hose. Das war lange,
ne, Standard oder, eigentlich für alle.
Genau, ja. und klar, als Sopranist, dann darf man sich auch manchmal ein bisschen, je nach Kontext, ein bisschen farbiger oder auffallender anziehen. Aber es ist, auch da ist es natürlich bunter geworden, weil jeder so, glaube ich, da auch so seinen Stil. Und ich finde es gut, weil ich bin auch, vielleicht fühle ich mich deswegen auch in der neuen Musikszene wohl, weil ich glaube, ich war jetzt nie so der Fan von diesen Sopranistinnen-Rüschenkleidchen und sowas. Insofern entspricht mir das schon und ich glaube, da wird auch noch einiges passieren, weil das fängt ja auch gerade erst an und ich glaube auch gerade durch, ich sage jetzt mal so einen gesunden Wettbewerb durch verschiedene, ich meine bei Sängern, wir sind ja auch mehr geworden, ist es ja dann auch spannend, ne? Was macht die oder wie hebt die sich ab oder was kann die besonders gut oder wie präsentiert die sich und ich finde das spannend, weil ich meine, ich muss ja nicht immer nur eine Sängerin hören oder so. Ja, ich finde dieser Farbenreichtum, der auch in der Art der Präsentation gekommen ist, total spannend.
Ist da die Ausbildung, die du hattest, ist die dem gerecht geworden? Oder hast du da auch Vorurteile erlebt bei Lehrern? Also was jetzt das Kaputtmachen der Stimme angeht und so?
Also ich habe ja eine ganz klassische Ausbildung und ich glaube, zu Zeiten des Studiums dachte ich auch noch, ich werde irgendwie Opernsängerin, so ganz, ganz klassisch.
Wobei du auch Opern gesungen hast.
Richtig. Also, ja. So Donizetti oder Puccini und so Sachen, Mozart. Und wie ich ja vorhin sagte, ich bin ja schon im Studium sehr viel in Berührung gekommen und das war dann auch immer so ein Selbstläufer. Ich kam dann, ich habe ja in Amerika und Kanada studiert, kam dann zurück ins schöne Frankenländchen, da in der Nähe von Nürnberg und Da gab es früher, es ist jetzt auch ein bisschen weniger geworden, aber es gibt ja immer noch Concerto Bavarese. Aber wir hatten früher, als das Studio Franken, wie gesagt, noch stärker war, hatten wir wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sachen da in Nürnberg. Und auch das frühere Konservatorium hat irgendwie auch Leute rausgebracht. Und als ich da zurückkehrte, war ich dann sozusagen erstmal hier in der fränkischen neuen Musikszene unterwegs, was toll war, weil ich dann auch sehr schnell im Studio Franken im Bayerischen Rundfunk arbeiten durfte. Also bei mir war es immer so Learning by Doing, weil mir hat es eigentlich keiner beigebracht, also gar nichts. Und ich kam damals auch überhaupt nicht auf die Idee, wen ich vielleicht hätte fragen können, ob ich vielleicht damals schon, weiß ich nicht, zu einer Salomonkammer hätte mal gehen können, was ich später mal bei einem Stück tatsächlich gemacht habe. Und da hat es mir auch sehr geholfen. Also ich habe immer dann Learning by Doing, wobei ich halt sagen muss, mein Weg in die neue Musik war auf eine gewisse Art und vielleicht war das gut graduell. Also ich war ja in der klassischen Musik, dann kam diese, ja, neue amerikanische Musik und diese fränkische Musik war jetzt auch noch nicht total schräg, Avantgarde. Und eigentlich, als ich dann so nach NRW kam, wurde es eigentlich, sag ich mal, immer schräger, immer avantgardistischer. Und ich glaube, dadurch, dass das so kontinuierlich war, war das wahrscheinlich gut.
Und das finde ich schön, dass sich der Begriff avantgardistisch schon durchgesetzt hat bei dir.
Was ich aber sagen will, und ich bin da gar nicht so böse, also selbst als dann Stücke mit extremeren sogenannten Extended Vocal Techniques auf mich zukamen, ich habe das dann halt immer mir selber erarbeitet. Und gut, ich hatte natürlich das Wissen oder die Erfahrung als klassische Sängerin und ich habe das dann halt immer so lange ausprobiert, bis ich das irgendwie so machen konnte, dass es mir gut dabei ging, also dass ich mir irgendwie nicht wehgetan habe. Und ich habe dann auch, also ich weiß, bei einem Stück, da war das besonders krass und da dachte ich wirklich, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt doch meiner Stimme mal was antue. Und da habe ich dann immer nach dem Stück eine Händel-Arie gesungen, um wirklich sicher zu gehen, mir geht's gut.
Das geht noch, ja.
Und das Komische war, die Händel-Arie ging danach sogar noch besser.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist so ein Erweitern meiner Möglichkeiten. Ja. Aber ich war wirklich immer dieser Learning-by-Doing-Typ, weil zu meiner Zeit gab es da noch nicht viel. Also ich glaube, das ist heutzutage besser. Und ich glaube, das ist auch gut, weil man kriegt halt irgendwie auch vielleicht eine Abkürzung. Andererseits, alles, was du dir natürlich selber richtig erarbeitest, das hast du natürlich auch wirklich. Ne? Das kann mir auch keiner nehmen. Und das ist in meinem Körper verankert. Und das ist gesund.
Jetzt stelle ich dir eine Frage, die mich sehr persönlich sehr interessiert, weil das für mich ein Thema ist, das mich gerade total beschäftigt, nämlich einfach die Art, wie wir singen, die sich ja ständig verändert hat über die Jahrhunderte. Also ich meine, in der Renaissance hat man ganz anders gesungen als im Barock anders als in der Romantik und so. Also es gab ja dann irgendwann, das wissen viele nicht, einfach so eine aus technischer Notwendigkeit entstandene Technikrevolution in Richtung des Belcanto, wo man eben die Stimme vergrößern wollte, wo es eben darum ging, möglichst laut zu singen, weil man im Opernhaus gehört werden wollte über ein Orchester und so. Das waren ja neue Techniken, die es vorher in der Form nicht gab. Und manchmal hat man so ein bisschen heute in der Ausbildung das Gefühl, das wäre die einzige Vokaltechnik, die überhaupt richtig ist und alle anderen sind falsch. Aber ich denke mir immer, das wirst du vielleicht bestätigen, wenn man sich mit anderen Kulturen beschäftigt, mit neuer Musik und mit den hunderten Arten von Weisen, wie man Stimme verwenden kann, dann merkt man sehr schnell, dass das nicht die einzige Art ist. Und hast du das Gefühl, dass ich da noch was tun könnte? Also zum Beispiel im Bereich Oper oder Musiktheater müssen eigentlich, also ich als Komponist werde immer unzufriedener mit diesem typischen Belcanto. Die Sänger sind toll, aber sie singen auf eine Weise, die halt passt für eine 19. Jahrhundert-Oper, aber nicht für die Oper, die ich gerne schreiben möchte. Und ist da noch Potenzial? Kann sich da noch was tun?
Ich glaube einmal, klar, es gibt verschiedene tolle Arten zu singen, natürlich weltweit durch die Kulturen. Und ich glaube natürlich, jemand, der sich jetzt eher entscheidet, neue Musik zu singen, ist einfach per se offener und ist natürlich auch neugierig, das aufzunehmen. Oder dann gibt es vielleicht mal ein Stück, wo irgendwie was mit Obertongesang, ja, dann eignet man sich das auch noch an. Und ich sag mal, jemand, der, ne, auf einer großen Opernbühne stehen möchte, der wird ja aufgefordert, wie du sagst, einen großen Klang zu erzeugen. Da gibt es natürlich Sachen, was ich tun kann, was das so ist.
Wie Sport so ein bisschen, ne? Leistungssport eigentlich.
Und mir ist das oft auch ein bisschen zu eindimensional. Natürlich die Leute, die richtig gut sind, die haben oft dann beides. Also die haben die Power, aber die können auch sehr facettenreich singen. Und ich mag es halt auch gern, wenn man viele Facetten spürt. Ob sich jetzt in der Opernwelt da was nochmal tun wird, das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich finde zum Beispiel auch sehr bezeichnend, also in Amerika sind ja viele Opernhäuser wahnsinnig groß. Zum Beispiel auch natürlich die Metropolitan Opera, wo ich zweimal etwas hören durfte und beide Aufführungen waren interessant, auf deinen Punkt bezogen. Die eine Aufführung, die ich gesehen habe, war die, ich glaube, die ist jetzt abgesetzt worden, das war diese ewig uralte AIDA-Inszenierung, die so ganz ja klassisch mit Pferdchen auf der Bühne. Und was mich damals, also es war vieles auch toll, aber was mich damals wirklich auch geschockt hat, war, da gibt es ja dann ne, die Sopranistin, die Mezzosopranistin, dann gibt es irgendwie zig Baritöne und einen Tenor. Und ich fand die beiden Damen, die konnte ich fast nicht unterscheiden, weil die waren halt auch auf laut singen. Die Herren konnte ich nicht unterscheiden. Der Tenor fiel dann natürlich auf, weil er ein Tenor war. Und das war schon auch was, wo ich so dachte, wow, also da geht schon viel auch an individuellen Stimmklang verloren, weil die so bemüht sind, ja, diesen großen Raum zu füllen. Die andere Aufführung, die ich erlebt habe, die war so ein bisschen das Gegenteil. Die haben einen, ich glaube, es war ein Idomeneo? Es war eine Mozart-Oper. Vielleicht war es auch La Clemenza di Tito, ich weiß nicht. Also eine von diesen früheren. Und da waren ganz hochkarätige Sänger, wie Anne-Sophie von Otter und so. Und ich saß sogar, hatte einen richtig guten Platz im Parkett. Dann war die Ouvertüre vorbei und es ging so los. Und ich dachte, ich hätte was auf den Ohren. Es klang ganz merkwürdig. Ich habe die Sänger erstmal fast nicht gehört. Ich konnte es auch von der Intonation nicht zuordnen. Und irgendwann nach einem gewissen Zeitpunkt war es richtig. Und ich gehe davon aus, ich weiß auch, dass die Matt das tut, das war wohl gemiked. Und anscheinend waren die nicht sofort richtig eingestellt. Und hinterher war es toll und Frau von Otter ist auch in Höchstform aufgelaufen. Aber das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, ey, wenn ihr jetzt eine Mozart-Oper mikrofonieren müsst, ist das dann überhaupt die Oper, die ihr in der Met aufführen solltet? Und ja, aber es gibt natürlich Leute, die sind sehr beeindruckt über Lautstärke. Und also ich kann dich total verstehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Trauma, was wir Sänger, glaube ich, auch haben, weil wir immer irgendwie auch Sorge haben. Ich kenne das von mir auch. Och, bin ich jetzt laut genug? Werde ich gehört? Und das ist natürlich auch immer toll, wenn dann einem auch, ne, wenn jetzt der Komponist zuhört, auch sagt, du Irene, alles im grünen Bereich war, dann kann man sich auch entspannen. Also ich glaube, das ist so, wie vielleicht manch andere Instrumente vielleicht die Sorge haben, boah, ich bin immer zu laut. Und denen sagt man immer wieder, leiser, leiser, leiser. Glaube ich, haben viele Sänger so ein bisschen so einen Komplex, dass sie nicht laut genug sind. Und gerade auch an der Oper oder vielleicht auch, wenn es dann noch jüngere Sänger sind, die und dann traut man sich mit dem Orchester nicht, obwohl die können natürlich auch mal leise singen, aber denken, oh Gott, da werde ich nicht gehört und dann machen sie es nicht.
Ja, ich glaube, weil es so dazwischen ist irgendwie, ne? Also weil es gibt natürlich, wenn man jetzt so an große Jazz-Interpretinnen wie Ella Fitzgerald oder sowas, die auch natürlich eigentlich stimmtechnisch, wie ich finde, sehr, sehr viel drauf hatten, ja. Da merkt man halt, die machen vieles so natürlich richtig, weil sie halt nicht auf Druck die ganze Zeit gehen, sondern schon eigentlich modern mit dem Mikrofon arbeiten als Instrument. Richtig. Und das auch sehr, sehr virtuos machen. Und bei vielen Sängern ist das ja quasi so wie ein Kreuz für einen Vampir oder sowas, ja. Die haben da total Angst davor, weil sie dann das Gefühl haben, sie geben Kontrolle ab, die sie halt vorher beim technischen Lernen eben perfektioniert haben. Ne? Und das fehlt mir jetzt so als Komponist, wenn ich das mal so einflechten darf, mir fehlt ein neuer klassischer Gesangsstil, der mit Mikrofon arbeitet, der mit Verstärkung arbeitet, also der mit den Mitteln, den positiven Mitteln des Belcanto und der Gesangstechnik eben was Neues findet, einen neuen Klang findet, der für mich vielleicht auch weniger in Richtung so großes Vibrato so geht, sondern wieder mehr auf Präzision, auf Diktion, aber auch Tonklarheit und sehr, sehr gezielt eingesetztes Vibrato, so würde ich mich mal kurz einflechten hier.
Das ist auf jeden Fall interessant, ja. Und es ist auch so, dass oft die Sänger, die jetzt, eine schöne obertonreiche Gesangsstimme haben. Ich weiß es nicht, ob man da auch noch mit den Mikrofonen was machen müsste. Die klingen nicht unbedingt am besten übers Mikrofon. Ja. Manchmal sind die dann sehr gerade oder sehr fast obertonarm, wo du dann manchmal denkst, ist jetzt eigentlich nicht so toll. Aber die klingen manchmal beim Mikro richtig, toll, richtig gut. Ja. Also ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie noch wirklich anders singen müsste oder wo man da ansetzt, ob an der Technik oder an den Mikrofonmöglichkeiten.
Aber ich sehe schon, du bist da einfach sehr neugierig weiterhin und hast auch noch das Gefühl, da schon alles zu kennen und zu probieren. Wie kam es denn jetzt, weil wir jetzt schon das Jubiläum hier feiern, wie kam es denn jetzt zu diesem Podcast, der uns jetzt schon seit einem Jahr Freude macht?
Ja, der schöne Podcast. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Neue Musik macht meine Stimme nicht kaputt. Das war im Jahr 2015. Dann habe ich das nach ein paar Kapiteln auf Eis legen
müssen. Davon hast du mir damals auch erzählt und dann musste ich das noch geheim halten.
Genau.
Das ist ganz geheim.
Das war damals ganz, ganz geheim, ja. Und genau. Ich glaube, als wir dann auch drüber gesprochen haben, habe ich dann wieder drüber nachgedacht, ob ich da weitermache. Und dann hatte ich irgendwann auch noch mit einer anderen Person oder einem Förderer gesprochen und der guckte mich nur so an, meinte so, Frau Kucker, machen Sie lieber was mit den neuen Medien. Was wollen Sie heutzutage ein Buch schreiben? Und dann ging ich aus dem Gespräch raus und habe so über dies und das nachgedacht. Und ja, irgendwann habe ich halt selber das Podcast-Format entdeckt. Ich bin selber eine leidenschaftliche Podcast-Hörerin. Ich liebe das Format. Also ich finde, da kriegt man Wissen auf eine ganz tolle Art.
Das ist eigentlich das neue Radio, muss man sagen.
Nahegebracht und auch so schön fokussiert. Oder es kann auch mal länger dauern. Man ist nicht so in diesem, die Sendezeit ist jetzt rum oder so. Ja. Und ja, und dann macht es irgendwann in meinem Kopf Klick, dass das vielleicht mein Medium für dieses angefangene Buch sein könnte. Und das Schöne ist ja, es gibt auch eine sehr starke Podcast-Community, in der ich natürlich dann auch drin war, um einfach alles über dieses Medium aufzusaugen und auch zu wissen, was muss man da eigentlich machen, um einen Podcast zu erstellen. Und dann habe ich mir auch ein bisschen Hilfe geholt und habe mir halt so die Grundlagen, also die absoluten Grundlagen der Aufnahmetechnik beibringen lassen und des Schneidens und mir auch erklären lassen, wo man so ein Ding hochladen muss, damit es dann eben, ne, bei mir ist das ja auf allen Podcast-Apps, auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube, natürlich auch auf meiner Webseite zu finden, ja, dass ich so all diese Voraussetzungen erfülle.
Und war das viel Arbeit? Hast du dich da viel rein?
Das ging eigentlich. Also ich habe mir da halt wirklich Hilfe geholt, weil ich hatte mir dann dieses Tascam, was ja jetzt auch vor uns steht, gekauft und ganz ehrlich, wusste ich überhaupt nicht, mit welchen Knöpfen ich da überhaupt anfangen sollte. Und dann dachte ich, also wenn ich jetzt hier Learning by Doing mache, was hoffentlich beim Singen funktioniert hat, gibt es wahrscheinlich in 3 Jahren noch keinen Podcast. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, der mich da eingewiesen hat und mir da halt alles, also das, was ich jetzt für diesen Zusammenhang wissen muss, kann. Und dann habe ich auch so ganz klassischen Redaktionsplan gemacht, weil man mir natürlich auch gesagt hat, guck auch, wie viel kannst du den Leuten überhaupt sagen. Also wegen 3 Folgen musst du jetzt nicht einen Podcast starten. Und dann habe ich aber sofort gemerkt, ich kann, glaube ich, 3 Jahre senden. Also Podcast ist definitiv ein gutes Format für mich. Dann kam halt in der Recherche auch raus, was du auch schon gesagt hast, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das gibt es tatsächlich noch nicht. Ich konnte es immer gar nicht. Ich so, komm, du recherchierst irgendwie nicht richtig. Ich habe alle möglichen Suchbegriffe, nichts gefunden. Gut, jetzt bin ich tatsächlich Pionierin.
Also zumindest im deutschen Sprachraum, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also ich glaube, in den USA gibt es auch inzwischen ein paar Podcasts.
Ja, aber auch noch nicht so richtig.
Aber auch noch nicht so viel.
Und ich glaube, neue Musik auch nicht. Und naja, zumindest habe ich mich dann so vorbereitet, habe mir dann diesen 10. April ausgesucht, weil in der Podcast-Community hieß es immer, auf keinen Fall in den Ferien starten.
Ja.
Boah, ich dachte, gut, dann fange ich halt nach den Osterferien an. Habe dann so meine ersten Folgen aufgenommen, habe das dann sozusagen, ja, meinen Freundeskreis zum Anhören gegeben, habe dann so ein paar Sachen einfließen lassen. Aber es war dann auch so ein Punkt erreicht, also ich wusste schon auch, an welchen Punkten ich mich noch entwickeln möchte. Aber ich wusste auch, es bringt jetzt nichts, die Folge noch 10-mal aufzunehmen. Und es war dann einfach dieser Punkt, so, wo du ins Wasser springst und sagst, ich mache es jetzt einfach. Und bestimmte Sachen lerne ich auch auf dem Weg. Und das war gut. Also es ist gleich megamäßig eingeschlagen. Und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass mich Martin Hufner von der NMZ unterstützt hat, da gleich einen Blog gepostet hat, dann gab es auch ein Interview in der NMZ, auch WDR hat sich schnell gemeldet. Also da waren gleich so ganz, ganz viele Sachen. Ich nehme an, du hast es auch auf Facebook weitergeleitet.
Natürlich, ja.
Also das ging natürlich auch mit den neuen Medien gleich sehr schnell. Und ja, und das waren auch so diese Punkte, wo ich halt dann immer wieder gemerkt habe, also es ist so wirklich ein neuer Schritt, weil ich habe halt auch gemerkt, dass wenn ich singe, dann bin ich Sängerin und dann bin ich letztendlich durch die Musik geschützt. Und das war jetzt für mich, also weil ich auch früher immer eher, das glaubt man jetzt vielleicht nicht, aber eher ein schüchternes Mädchen war. Aber dieser Schritt zu sagen, ich gehe da jetzt raus, ich rede jetzt und ich rede zum Teil auch über persönliche Sachen oder über Sachen, über die man vielleicht sonst nicht so öffentlich redet. Das war erstmal eine Herausforderung, aber ich wusste, okay, ich bin jetzt bereit. Und was es mir natürlich sehr leicht macht, ist, dass ich wirklich durchwegs positive Resonanz aus Einrichtungen bekomme. Und das motiviert mich natürlich sehr, weiterzumachen.
Und kriegst du das mit der Arbeit so gut gebacken? Also du bist ja als Sängerin jetzt auch nicht unterbeschäftigt. Ja? Musst du dir dann so eine Selbstdisziplin verordnen, zu sagen, ich muss jetzt einfach meinen Podcast wieder fertig machen?
Also, du ziehst wahrscheinlich auf die schöne Frage ab, die ich ja sonst immer frage, wie Zeitmanagement in ein Ritual, die ich auch habe. Also, ich meditiere auch in der Früh und springe auf meinem Trampolin rum und mache Yoga. Und dann, also es sei denn, es steht eine Reise an, dann gehe ich wirklich als allererstes ans Klavier und es wird erstmal geübt. Und danach kommt alles andere dran. Und dann fühle ich mich auch gut, weil ich halt auch gemerkt habe, gerade wenn ich so viele andere Dinge noch mache, ich bin in erster Linie Sängerin. Und das ist mir auch das Allerwichtigste. Vielleicht bin ich Sopranistin plus, aber ich bin Sängerin. Und von daher ist für mich total wichtig, dass die Stimme läuft, dass ich meine Sachen kann, dass meine Konzerte in keinster Weise irgendwie gefährdet sind oder ich das Gefühl habe, boah, ich kann jetzt irgendwie nicht die Qualität abliefern, die ich abliefern möchte. Also das ist ganz wichtig und danach kommen halt andere Sachen. Und am Anfang war es halt so mit dem Podcast, dass ich, weil ich ja auch die Interviews dann zwar meistens nicht viel, aber ein wenig schneide. Und das habe ich immer dann oft sehr, sehr direkt danach gemacht, weil ich am Anfang immer auch super aufgeregt war nach so einem Interview und dann wollte ich das immer gleich hören. Habe aber gemerkt, es ist total ineffektiv und total bescheuert. Und habe dann irgendwann gemerkt, nee, das geht so nicht. Und jetzt tue ich die Sachen eher bündeln oder sage, nee, jetzt nach dem Singen ist heute Podcast-Tag und dann mache ich wieder ein paar Sachen fertig. Oder ich habe es dann auch geschafft. Das Schöne ist ja mit meinem Hoster, ich kann die Sachen schon vorher hochladen. Ich kann dort auch den Erscheinungstermin mit der Uhrzeit eingeben. Dann kümmert der sich um die Veröffentlichung. Und das heißt, ich kann vorproduzieren, was für mich auch wichtig ist, weil ich ja weiß, okay, in dem Monat wirst du gar nichts schaffen. Da bist du irgendwie nur on the road und singst. Oder ich habe es dann eben geschafft, dass ich mir im Dezember, Januar habe ich mir mal 6 Wochen sozusagen freigeschafft, gesagt, ich mache jetzt nichts, was irgendwie mit der Postproduktion vom Podcast zu tun hat. Und für den Sommer habe ich mir das jetzt auch vorgenommen. Das heißt, ich produziere jetzt ein bisschen vor. Und ich sag mal so, mit den Ideen, da kommen ja halt laufende Ideen, die schreibe ich halt immer auf und dann gucke ich halt wieder nach, was könnte denn jetzt passen. Und bei den Interviews ist ja so dadurch, dass ich viele Fragen immer wieder gerne verwende, ist das jetzt meistens in der Vorbereitung nicht so aufwendig. Dafür ist manchmal die Nachbearbeitung viel mehr als jetzt bei der Solo-Folge. Bei der Solo-Folge muss ich mir halt vorher viel mehr Gedanken machen und wo ist der rote Faden. Aber auch das mache ich immer mit so einer Stichwortsammlung. Und ich bin dann eigentlich jedes Mal erstaunt, wenn ich diese Folge einspreche, was mir in der Regel wirklich in einem Take gelingt, dass ich da irgendwie meine komischen Stichpunkte zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfüge. Und ich hatte mir halt auch vorgenommen, ich weiß, es gibt auch Kollegen, die skripten ihren Podcast und lesen ihn quasi ab. Und ich habe gesagt, nee, ich will das freie Reden üben. Also ich mache bewusst Stichworte.
Aber da hilft ja bestimmt auch deine Erfahrung als Sängerin natürlich, ne? Also ich meine, du bist ja sicherlich mal gefordert gewesen, auch zu improvisieren auf der Bühne in Stücken oder einfach spontan was zu machen oder einfach eine Sicherheit zu haben auf der Bühne, das hilft wahrscheinlich.
Natürlich hilft es, aber was auch eine Herausforderung ist und wo ich auch immer noch dran arbeite, ist, also mir fällt es sehr leicht, wenn ich jetzt so wie mit dir ein Gegenüber habe in einem Interview, das finde ich sehr angenehm. Bin jetzt auch über die Podcast-Community Sachen, hatte ich auch ein paar Facebook-Lives. Das ist mir auch sehr leicht gefallen, weil da sehe ich die andere Person und dann erzähle ich was. Ich finde es zu Hause, wenn ich allein vor dem Mikro sitze, das finde ich viel herausfordernder. Und ich musste am Anfang eher ein bisschen drauf achten. Ich glaube, als Sängerin bin ich halt gewohnt, sehr deutlich zu sprechen.
Das tust du wirklich, ja.
Und das klingt aber auf dem Mikro nicht unbedingt gut. Vor allem nicht, wenn das eigentlich sehr, sehr normal klingen soll. Und da musste ich dann eher wieder so ein bisschen runter dimmen. Mhm. Und also das, was du eigentlich gerade auf der Bühne nicht willst, also es ist schon ein bisschen konträr. Aber letztendlich finde ich es dann auch wieder spannend, weil ich ja dadurch auch wieder mich und sprechen oder auf wie viele Arten ich sprechen kann, kennenlerne. Mhm. So wie ich ja verschiedene Arten des Singens kennengelernt habe, stelle ich fest, aha, vom Mikro sollte man aber so reden, sonst klingt's nicht gut.
Jetzt gehst du ja manchmal auch Themen an, die jetzt nicht so direkt mit Konzert und mit Kompositionen zu tun haben, sondern die vielleicht auch eher so ein bisschen gesellschaftspolitisch vielleicht sind. Ne? Also hast du da das Gefühl, dass da auch in letzter Zeit mehr diskutiert wird? Ich meine, es sind ja in aller Munde zum Beispiel so Themen wie zum Beispiel Künstlergagen oder MeToo-Debatte zum Beispiel. Ne? Und also auch sozusagen die psychologischen Herausforderungen des Berufs. Spielt das für dich eine wichtige Rolle auch bei dem Podcast als Themengebiet?
Genau, also ich habe das als Themengebiet. Mhm. Klar, wie also welches Mindset kann mir helfen, mit Dingen umzugehen? Wie eben ne, mit Geld oder Verhandlungen oder wie teile ich mir meine Zeit ein? Genau, also ich hab da schon so verschiedene Themen, wie jetzt auch die Stärken von Musikern. Mhm. Ich finde das total wichtige und spannende Themen und ich finde das auch schön, quasi uns oder unseren Berufsstatus zu stärken, weil ich finde, dass wir was sehr, sehr Wichtiges beisteuern auf dieser Welt. Und ich glaube, das ist super wertvoll, aber ich glaube, dass das bei vielen von uns und unseren Kollegen nicht so im Bewusstsein ist. Und ich glaube, wenn wir das mehr fühlen können, vielleicht ist es dann auch viel selbstverständlicher, sage ich mal, dann noch ein gutes Honorar zu verlangen, was vielleicht manchen auch schwerfällt. Das sind, finde ich, total wichtige Themen. Und ich glaube, es sind auch Themen dabei, die natürlich manchmal Kollegen, wenn die ein gutes Verhältnis haben, miteinander besprechen, aber nicht so öffentlich. Und auch gerade bei diesen ganzen Themen kriege ich super, super gutes Feedback, dass das einfach mal angesprochen wird und auf den Tisch kommt. Oder mir sagen auch junge Komponisten, die jetzt irgendwo, weiß nicht, im zweiten Semester studieren, dass sie das so toll finden, dass ich als Interpretin den Podcast mache und auch so Einblicke gebe, wie Interpreten eigentlich ticken.
Ja.
Weil er sagt, irgendwie fühlt er sich oft viel zu, also mir hat das ein Student gesagt, oft viel zu weit weg von den Interpreten und weiß eigentlich gar nicht, wie ticken die eigentlich, wer ist das und so. Und das einfach auch aufzubrechen, zu sehen, hey, so ticken die, so ticken wir, also ich meine jetzt mit die Komponistin und wir Interpreten. Und das Schöne ist ja auch, also darüber bin ich auch total glücklich und dankbar, dass das jetzt so ist, dass wir, glaube ich, auch in einer Zeit sind, wo Komponist und Interpret sich so auf Augenhöhe begegnen. Und das finde ich eine wunderschöne Art der Zusammenarbeit, dass es nicht so ist, einer steht über den anderen oder gibt nur Befehle oder so, sondern es ist wirklich ein Miteinander. Und ich persönlich glaube, dass da dann auch die besten künstlerischen Ergebnisse daraus hervorkommen können.
Ich meine, das hat sich ja sehr verändert in den letzten Jahren eigentlich, kann man sagen auch. Also dass da wirklich eben das, was du gerade ansprichst, eben Befindlichkeiten, Emotionalität spielen eine größere Rolle. Es wird auch geredet über Dinge, über die früher nicht öffentlich geredet wurde. Und es hat auch eine Form von Demokratisierung gegeben. Das sieht man in Orchestern, jetzt aktuelles Beispiel bei Hamburg-Debatte und so, wo einfach plötzlich Leute auch sagen, okay, wir wollen das, aber jetzt, wir finden das vielleicht jetzt auch nicht so gut, wie wir da immer behandelt werden und so. Und da verändert sich ja im Moment sehr, sehr viel. Siehst du das positiv oder gibt es auch vielleicht da Tendenzen, die dir nicht gefallen an dieser aktuellen Diskussion?
Also da ich halt sehr das mag, wenn Leute miteinander arbeiten, auch eine gewisse Offenheit auch haben können, also auch nicht jetzt Angst vor etwas haben zu müssen, oh, wenn ich das jetzt sage, dann hat das irgendwelche Konsequenzen, schätze ich das sehr. Und ich habe ja auch, interviewe ja auch regelmäßig Dirigentinnen in meinem Podcast, habe da auch kürzlich wieder ein Interview aufgenommen. Und die sagen mir halt auch, dass sie das als Frau zum Teil anders angehen, dass sie anders mit dem Orchester kommunizieren, aber das auch möchten. Und die eine Dirigentin sagte mir auch, dass sie auch das Gefühl hat, in dieser jüngeren Generation, und das ist das, was ich mir auch wünsche, ist es mehr dieses Miteinander, nicht dieses, ich muss meinen Ellbogen rausfahren und die böse Konkurrenz oder so, sondern mehr so eine Solidarität, die vielleicht sogar auch ein bisschen durch dieses ganze, ne, Facebook, soziale Medien vernetzen, weil man mehr mitbekommt und zum Teil freue ich mich dann immer auch total cool, da ist das passiert und die macht jetzt das. Es ist ja unglaublich. Ne?
Also ich finde, es fällt auf, so als Kompositionslehrer muss ich das sagen, dass es viel häufiger ist, dass Komponisten in so Kollektiven zusammenarbeiten. Früher war das vielleicht manchmal so Ehepaare, da gab es also welche, die so symbiotisch zusammen komponiert haben, zum Beispiel Babette Koblenz, Hans-Christian Dahl, das würde mir da einfallen, die waren so Pioniere da. Aber ich habe das jetzt viel öfter erlebt, dass also Ensembles auch viel demokratischer geführt werden, dass Komponisten sich dann auch quasi die Arbeit dann da teilen, dass sie gemeinsame Kompositionen auch machen und so. Also das gab es früher in der Form nicht so. Da hat sich schon sehr viel verändert. Und da bist du sicherlich auch jemand, der da bei dieser Diskussion dabei ist.
Auf jeden Fall und sehr gerne.
Um das Ganze jetzt nicht zur längsten Folge deines Podcasts zu machen, reden wir mal so ein bisschen nochmal vielleicht über ein Thema, was du auch oft ansprichst, wenn du mit Interviewpartnern sprichst. Also was bedeutet für dich Erfolg und was bedeutet für dich Misserfolg? Was sind für dich negative Aspekte unseres Business? Vielleicht magst du darüber ein bisschen was sagen. Wie definierst du das für dich selber? Also was macht dich selber glücklich dabei?
Also ich bin natürlich total glücklich, dass ich singen darf, dass ich mit dem Singen für das, was ich am liebsten mache in meinem Leben, Geld verdienen darf.
Aber nie genug natürlich.
Ja, das Schöne ist ja immer, wenn man auch viel Geld hat, so sehe ich das, dann kannst du ja auch wieder Dinge bewegen auf dieser Welt. Und das ist eher dann so dann die Vision oder dann irgendwas Cooles für Musiker oder Künstler auf die Beine zu stellen. Weil ich denke immer, wenn hoffentlich gute, integre, authentische Personen meinetwegen das mehr Geld haben sollten, dann machen sie hoffentlich auch was Gutes dafür, damit. Mir ist es aber auch sehr wichtig, also auch diese Authentizität, dass ich mit mir zufrieden bin, dass ich mich in einem Spiegel angucken kann und ich weiß eben auch, dass ich vielleicht auch Dinge in meiner Karriere nicht getan habe, die vielleicht andere getan haben, weil ich mich dann nicht im Spiegel angucken könnte und vielleicht hätte ich mich dann noch schneller bewegt oder so, aber das war für mich immer klar, dass das geht für mich gar nicht. Also für mich ist schon Erfolg, klar einmal das, meinetwegen, was ich im Außen geschaffen habe, was auch für die anderen sichtbar ist, aber auch wirklich diese innere Erfüllung und ein Glück oder auch ein Frieden oder auch ein in mir angekommen sein, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und ja, was ist ein Misserfolg? Klar, wenn jemandem etwas nicht gefällt, kann es mich treffen oder ich irgendwo nicht nochmal engagiert werden sollte. Aber ich glaube, eigentlich hat es auch immer was mit unserem Innen zu tun, weil ich das ja dann auch für mich so bewerte oder dann dieser Geschichte nachhänge. Und das Tolle ist ja, ich habe ja auch mal eine Folge über Feedback und Kritik gemacht. Ich finde, das Schöne ist einmal, umso mehr du dann natürlich auch machst oder vielleicht auch Erfolg hast, umso weniger Zeit oder zumindest mir geht's so, habe ich dann über das, was vielleicht jetzt nicht ganz hundertprozentig war, überhaupt nachzudenken, weil ich mich dann einfach wieder auf das Gute oder das Nächste oder das Tolle konzentriere und dann geht's weiter. Und das ist ja, glaube ich, auch total wichtig, dieses Dranbleiben. Also natürlich gibt es vielleicht Leute, die sind irgendwie schneller in die Höhe geschossen. Dann ist die Frage, wie oder so halten sie sich, aber ich glaube auch mittlerweile Sachen, die vielleicht auch meinetwegen ein bisschen langsamer, kontinuierlicher wachsen, da bist du halt auch unkaputtbarer. Und aber ich glaube, es sind viele Faktoren, die für mich zu Erfolg oder zu einem erfüllten Leben gehören.
Kannst du dir auch vorstellen, mal mehr zu unterrichten, also jungen Sängern auch Beistand zu geben und aus deiner reichhaltigen Erfahrung, was du ja auch in dem Podcast natürlich schon irgendwie machst, aber auch so direkt?
Auf jeden Fall. Also ich hatte immer Privatschule. Ich habe sogar, also ich glaube, ich habe irgendwie auch dieses Unterrichtsgehen in mir. Das fing sogar schon damit an, dass ich meine arme kleine Schwester, als ich glaube ich so in der Grundschule war und sie ist so 4 Jahre jünger, wir hatten so eine Tafel und ich habe die dann immer unterrichtet und habe am liebsten Hausaufgaben gegeben, die ich dann korrigieren konnte. Bis dann immer meine Schwester mir das irgendwann um die Ohren gehauen hat. Und witzig war auch, dass ich glaube, da war ich dann so 16, als man so seine ersten Ferienjobs. Und da bin so einem kleinen Ort groß geworden und da habe ich eine Annonce geschaltet in so einem kleinen Blättchen, dass ich Klavierunterricht gebe. Und dann hatte ich so irgendwie 4, 5 Schüler und bin immer Freitagnachmittag mit meinem Fahrrad von Haus zu Haus gefahren. Also das Unterrichten ist total in mir, in jedem Fall.
Ich hatte du hast ja sogar schon mal mich unterrichtet als Trainer. Ja, da bin ich ganz stolz drauf.
Das war toll. Du hast es auch umgesetzt. Ja. Also ich finde es total faszinierend, auch gerade Stimme, weil da bist du natürlich auch total nah an den Menschen dran. Das hängt halt alles zusammen. Und auf jeden Fall auch gerne mit natürlich dem Know-how mit der neuen Musik oder auch, was ich jetzt alles über den Podcast oder vielleicht auch dadurch über die sogenannten neuen Medien gelernt habe. Also in jedem Fall gerne. Und ich hoffe auch sehr, dass Musikhochschulen einfach auch noch mehr in allen Instrumenten, aber natürlich auch im Gesang, Leute einstellen, die auch neue Musik unterrichten. Das ist halt leider noch sehr wenig.
Und die neugierig sind auch vor allem.
Ja. Und neugierig. Und ich sage halt auch immer, ich meine, das trifft sowohl für die Sänger als auch für die Instrumentalisten zu. Selbst wenn diese Sänger sagen, ne, sie wollen irgendwann ein Opernengagement haben, wenn du dir den heutigen Spielplan anguckst, haben die meisten Opernhäuser zumindest einmal im Jahr eine zeitgenössische Oper. Und selbst wenn man jetzt jemanden wie mich einstellen würde, muss das ja nicht zwangsläufig heißen, dass ich jetzt 10 weitere Irene Kurkas produziere, sondern ich könnte ja auch den Sängern, die sagen, nee, ich will eigentlich schon eher den klassischen Weg gehen, auch unterstützen, dass wenn die aus dem Studium rauskommen, nicht erstmal total doof aus der Wäsche gucken, weil sie plötzlich eine zeitgenössische Oper singen müssen.
Ich meine, du hast jetzt ein bisschen beschrieben, was auch eine Frage an die Musikhochschulen ist. Diese Frage stelle ich mir auch als Lehrer selber. Was könnte man verbessern an Akademien, auch an dem Gedanken, den wir so haben? Also was ich halt oft erlebt habe, ist, es gibt Leute, die durchaus enthusiastisch zum Beispiel in diesen Betrieb reingehen und auch mit einer Kenntnis von zeitgenössischer Musik und vielleicht auch Dingen, für die sie sich begeistern, die aber dann sehr, sehr oft an dem Punkt stehen bleiben, den sie dann einmal hatten. Und dann im Grunde ab da sich nicht mehr interessieren für das, was noch danach kommt. Also das gibt sehr viele, die scheinbar neue Musik vermitteln, aber im Grunde dann den Stand von vor 20, 30 Jahren als den Status quo betrachten. Also das ist ein Phänomen, was ich sehr oft erlebe. Und man erlebt eigentlich weniger neugierige Menschen wie dich, die halt einfach sagen, ich lerne ständig dazu und ich will auch immer wieder noch Neues probieren. Das ist dieser Hunger, den du hast, eindeutig, den erlebe ich leider selten.
Okay. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt was mit Sängern oder neuer Musik zu tun hat.
Ich glaube, es ist generell, ob das Komponisten sind oder Interpreten.
Ob das eine Typsache ist, weil ich glaube auch selbst wenn ich jetzt irgendwie ein Pianist wäre, der jetzt da seine Mozart-Klavierkonzerte rauf und runter spielt, du kommst ja irgendwann an einen Punkt, wo du merkst, ey, jetzt habe ich eigentlich ziemlich viel drauf, habe einiges gecheckt und dann kannst du natürlich irgendwie sagen, ja, ist cool, passt so, reicht mir. Oder du bist halt der Mensch, der irgendwann merkt, ist zwar cool, aber es geht ja eigentlich immer weiter. Und du kannst ja immer in andere, tiefere Schichten abtauchen. Ich meine, auch wenn man ein Stück, keine Ahnung, 1000-mal gesungen hat, du findest immer irgendwie nochmal was. Oder weil du bist ja auch nie gleich. Also ich habe mich irgendwann eher dafür entschieden, dass ich weiß, diese Reise geht immer weiter und ich werde nie alles wissen. Aber ich finde das, ich glaube, am Anfang hat mir das auch eher Angst gemacht. Oh Gott, ne, will ich jetzt lieber stehen bleiben und sagen, okay, ich ruhe mich jetzt auf dem aus. Aber meine Neugierde ist sehr groß und ich habe eher gesagt, nee, ich finde es eigentlich cool, wieder zu entdecken oder auch immer wieder mich selber herauszufordern und zu sagen, ey, wenn ich das Stück mache, was passiert jetzt? Und das finde ich spannend. Also das ist für mich auch Leben.
Sehr schön. Jetzt zum Abschluss, weil das sind Sachen einfach, die mich persönlich immer sehr begeistern, und zwar Anekdoten oder Erlebnisse. Also du hast ja so viele verschiedene Sachen gesungen, um das ein bisschen auf einem lockeren Gesprächsteil zu beenden. Ist dir irgendwann mal was passiert, also als du dich für ein klassische wie auch neue Musik eingesetzt hast, wo du das Gefühl hast, das ist irgendwie eine irre Story gewesen oder das hat dich selber überrascht oder war irgendwie absurd oder komisch oder so? Hast du da so eine Geschichte wieder? Weil ich möchte nämlich eigentlich einen Podcast Musiker-Anekdoten starten, das habe ich aber noch keinem gesagt.
Muss ich jetzt fast überlegen, was da jetzt irgendwie besonders interessant ist. Also es ist vieles interessant.
Also Musiker, wir haben ja alle so Geschichten, ne? Also ich habe neulich das Buch von einer Harfenistin gelesen, wo die einfach nur beschreibt, wie so Engagements zustande kommen und was da die Umstände zum Teil sind. Und da musste ich auch sehr lachen. Also
ich erzähle jetzt eine Anekdote, die...
Muss auch keine Namen nennen, ja.
Die eigentlich sehr lang zurückliegt, aber ich fand die irgendwie trotzdem total witzig. Hat jetzt, glaube ich, auch gar nicht so viel mit neuer Musik zu tun, aber irgendwie fällt mir das jetzt gerade so ein. Also ich habe als jung musiziert, zum ersten Mal auch Gesang eingeführt hat, habe ich noch mitmachen können. Danach ging es nicht mehr, weil dann habe ich studiert. Und ich habe dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob das der regionale oder schon der Landeswettbewerb, ich habe da irgendwie einiges gewonnen und dann gab es ja auch so Preisträgerkonzerte. Und ich hatte eine wunderbare Pianistin, mit der ich da auch quasi dann als Duo angetreten bin. Und die hatte ein paar Tage vorher sich, glaube ich, die Weisheitszähne machen lassen, war zwar guter Dinge, ich spiele dann, aber der ging es überhaupt nicht gut, hatte Kreislaufprobleme und wir mussten irgendwie auf die Schnelle einen anderen Pianisten herzaubern. Und wie gesagt, da war ich ja noch relativ jung und wir haben dann eine ältere, erfahrene Dame irgendwie aufgetrieben, die man uns empfohlen hatte. Und da war aber schon klar, ich würde nicht zum Beginn des Konzertes da sein, sondern später eintreffen. Ich wusste auch, dass ich glaube, ich war es in der zweiten Hälfte dran. Und dann haben wir auch, meine Eltern haben das dann auch immer unterstützt. Die haben mich immer kreuz und quer durch die Gegend gefahren. Und dann haben wir halt diese Dame, die auch natürlich auch nicht Auto gefahren ist und nichts, haben wir da eingesammelt. Und ja, die war schon, also war witzig, aber schon ein bisschen betagter. Und dann kamen wir zu diesem Konzertort, haben natürlich erstmal so den Eingang gesucht. Und dann war irgendwie alles abgesperrt. Ich dachte, das kann doch nicht sein, ich muss doch da jetzt rein und singen. Und irgendwie haben wir dann doch jemanden gefunden oder haben wir dann irgendwo geklingelt, ich weiß nicht, irgendwann kam dann ein Mann, der, ich weiß nicht, ob das so eine Art Hausmeister war. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen da jetzt hoch. Mhm. Ja, das geht nicht. Das ist voll, der ganze Saal ist ausverkauft, sie können hier nicht mehr rein. Und ich dann so, ja, aber ich muss doch da jetzt gleich singen. Ach so, ja, dann muss ich sie wohl reinlassen. Ich so, Und also das fand ich total aufregend. Ich meine, wie gesagt, da war ich noch sehr, sehr jung, aber das ist trotzdem irgendwie hängen geblieben. Oder ich hatte auch mal so eine Geschichte, das war auch sehr witzig, das war Jahre später, das war ein Weihnachtskonzert. Und ich bin damals von Düsseldorf, musste ich in irgendeinen Ort fahren und bin wirklich irgendwie mit 2 Stunden vorher ewig früh losgefahren. Und ich stand dann an einer Stelle in Düsseldorf, glaube ich, 2 Stunden. Es hat sich irgendwie nichts bewegt. Und ich wusste, also wenn ich Glück habe, komme ich gerade zum Beginn des Konzertes an. Und dann habe ich das war ein Konzert mit einer Gitarristin, die angerufen und ich so, ich kann dir nicht sagen, was hier heute los ist. Ich bewege mich nicht, stehe irgendwie 2 Stunden an einer Stelle. Und dann hat sie gesagt, ja, wir gucken mal, sonst erzählen wir dem Publikum noch irgendwas. Jetzt bleib ruhig und komm. Und dann hat sie noch gesagt, du kommst einfach, du kommst rein. Es wird sich jemand um dein Auto alles kümmern, du musst dich um nichts. Und dann bin ich da wirklich rein, habe irgendwie Klamotten runter, bin auf die Bühne und habe gesungen. Und das war irgendwie auch aufregend, weil ich war dann doch ein bisschen außer Atem. Und ja, also das sind auch aufregende Erlebnisse.
Sehr schön. Also, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und ich wünsche mir, dass du dir, und zwar auch als Hörer deines Podcasts, wünsche ich mir, dass du dir deine Neugier noch möglichst lange bewahrst und uns viele aufregende Themen servierst und vor allem noch viele schöne Konzerte.
Ich danke dir und ich danke dir, dass ich heute von dir interviewt werden durfte.
Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen gern über Facebook und ich freue mich auf die Interaktion mit dir. Da ja heute die Geburtstagsfolge ist, habe ich eine Überraschung für euch. Ich habe ja auch immer wieder davon erzählt, wie wichtig gute Bewertungen oder auch schriftliche Textbewertungen, Kommentare bei iTunes sind. Das heißt, wer von euch eine Textbewertung, einen Textkommentar bei iTunes hinterlässt und mir diesen Screenshot zukommen lässt, der wird belohnt, wer unter den ersten 5 ist. Denn dann bekommst du als Dankeschön von mir eine CD und du darfst wählen zwischen der CD Ohrwurm, dem Stabat Mater und die Klavierlieder von und mit Eva Maria Huben. Ich werde dir einen Link in die Shownotes schreiben, wo du alle meine CDs findest, damit du dann deine Auswahl treffen kannst. Einen kleinen Hinweis noch dazu. Manchmal dauert es ein paar Tage, bis iTunes diese Textkommentare veröffentlicht. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich wünsche dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.